Aber genug geschwärmt, während ich also am 30. Juni in der Berliner Wohlheide Pearl Jam zujubelte, wurde wenige Meter weiter der neue Bundespräsident gewählt. Und nicht nur das, auch an der MLU wurde abgestimmt, und zwar hat der Senat einen neuen Rektor gewählt. Zur Wahl standen ja der Theologe Professor Dr. Udo Streter und der Umweltgeologe Professor Dr. Peter Wiesig. Und mit 26 Stimmen wählten die 44 Mitglieder des Senats Professor Streter bereits im ersten Wahlgang wohlbemerkt in das oberste Amt der Uni. Er wird somit Nachfolger von Professor Dr. Wolf Diepenbruck, der seit dem 1. September 2006 das Amt des Rektors innehatte. Christian Bäuche und ich haben uns mit Professor Streter getroffen, um mit ihm über die anstehenden Aufgaben zu sprechen. Erstmal herzlichen Glückwunsch, dass Sie der 262. Rektor der MLU geworden sind. Und ja, Sie haben ja schon verschiedene Positionen ausgefüllt bei der Universität. Also Sie sind zum Beispiel Sprecher des Landesexzellenznetzwerkes Aufklärung, Religion, Wissen. Sie sind Leiter des Interdisziplinären Zentrums für Pietismusforschung, in dem wir uns ja jetzt auch gerade befinden. Und Sie sind Prorektor für Studium, Lehre und wissenschaftlichen Nachwuchs. Was hat Sie jetzt an dem Amt gereizt des Rektors?
Ich denke, es ist eine Sache, die jetzt auf mich zugekommen ist. Ich habe lange nicht darüber nachgedacht, dass mich was reizen könnte. Mich hat die Hochschulpolitik immer interessiert. Ich habe sie eben auch, Sie haben einige Positionen benannt, wahrgenommen. Und ich hatte auch vor, mich weiterhin in der Hochschulpolitik zu engagieren. War aber eigentlich nur angetreten, um nochmal im nächsten Senat zu sein und dort auch mitmischen zu können. Und dann kam das Votum der Findungskommission und die Aufforderung zu kandidieren für das Rektoramt. Und da bin ich nochmal, das war nur eine kurze Frist, in mich gegangen und habe mir gedacht, dass vielleicht eben doch nach 17 Jahren Hochschulpolitik solche Risiken und Nebenwirkungen unvermeidlich sind. Und habe gesagt, gut, wenn die Findungskommission der Meinung ist, dass ich für eine Kandidatur geeignet bin, dann kandidiere ich jetzt. Und dann reizt mich das Amt.
Und als Theologe, was können Sie da in diesem Amt hineinbringen, was zum Beispiel Herr Diepenbruck als Agrarwissenschaftler nicht konnte?
Also irgendwelche Vergleiche würde ich strikt ablehnen. Das habe ich auch im Interview bei den Sonntagsnachrichten gesagt. Also eine Abgrenzung, was ich anders machen würde, das klingt nach einer Kritik, die ich nicht üben will. Aber die Frage, was man als Theologe einbringen kann, die will ich wohl gerne aufgreifen. Zum einen ist die Theologie ein ziemlich komplexes Fach. Es gibt im Grunde drei Fachkulturen. Man hat die historisch-exegetisch-hermeneutischen Fächer, wie die Bibelwissenschaft und die Kirchengeschichte, die ich vertrete. Man hat philosophisch-systematische Fächer wie Dogmatik und Ethik. Und man hat eher psychologisch-sozialwissenschaftlich ausgerichtete Fächer in der praktischen Theologie. Das heißt, hier ist eine ziemlich breite Aufstellung gegeben. Dazu kommt, dass wenn man auch noch die zweite Ausbildungsphase hat, man auch noch das betreibt, was die Theologie Seelsorge nennt. Das ist ein etwas altertümliches Wort. Man könnte das auch Psychologie im Quadrat nennen. Und es ist kein Zufall, dass Theologen zum Beispiel, wenn sie nicht im kirchlichen Dienst oder an der Uni sind, sehr gerne genommen werden in die Führungsetagen von großen Betrieben und so weiter und so fort.
Und Sie sind ja auch als Forscher tätig, wie ich das verstanden habe. Wird Ihnen das Feld jetzt ein bisschen, werden Sie das jetzt ein bisschen vermissen, diese Aufgabe?
Ja, das war der Grund, weswegen ich lange gezögert habe, mich überhaupt bereit zu erklären, für das Amt des Rektors zu kandidieren. Weil völlig klar ist, dass die eigentliche wissenschaftliche Arbeit jetzt nur noch sehr reduziert, wenn überhaupt möglich sein wird, meine eigenen Forschungen jetzt ganz nach hinten treten müssen. Das heißt, es ist im Grunde eine Lebensentscheidung, die zumindest die nächsten 4 Jahre betrifft. Und dann bedarf es doch auch einer Anstrengung, um wieder in die Wissenschaft zurückzukommen.
Und die anderen Aufgaben, die ruhen jetzt oder sind Sie da völlig jetzt außen vor?
Also das Amt des Rektors wird hauptamtlich wahrgenommen. Das heißt, ich bin jetzt in dem etwas schwierigen Prozess, bis zum 1. September aus verschiedenen Funktionen aussteigen zu müssen und überall die entsprechenden Nachfolger, Vertreter und so weiter zu finden. Das ist jetzt in vollem Gange. Und ich merke jetzt bei dieser Gelegenheit, wie viel das alles gewesen ist und wie viele Nachfolger man für die einzelnen Bereiche jetzt braucht.
Und apropos Nachfolger, am 14. Juli werden ja auch die neuen Prorektoren gewählt und Sie müssen die Vorschläge machen. Wie gehen Sie da vor? Haben Sie da schon ein paar Kandidaten?
Ja, ich bin von Anfang an angetreten mit der Benennung eines Teams, weil es für mich wichtig ist, dass der Rektor nicht alleine spielt, sondern das Rektorat muss ein ziemlich gutes Team sein, das sich auf ein gemeinsames Programm geeinigt hat und aus Leuten besteht, die auch miteinander gut auskommen können. Und da habe ich von Anfang an 3 Leute benannt und die werde ich auch am 14. vorstellen. Das sind die Kolleginnen Dräger und Foliante Joost und der Kollege Weiser, der amtierende Prorektor für Studium und Lehre. Ja, das ist eine Wahl, die durchgeführt wird vom Akademischen Senat, jetzt nicht vom erweiterten Senat wie bei der Rektorwahl, sondern vom Senat mit 22 Mitgliedern. Und diese Sitzung ist, soweit ich weiß, auch wieder hochschulöffentlich. Das heißt also, alle Angehörigen der Universität können als Öffentlichkeit daran teilnehmen.
Also jetzt haben wir viel schon erfahren von Ihnen, aber nun mal zur Uni. Wo besteht denn dringender Handlungsbedarf an der Uni, an der MLU natürlich konkret?
Die Themen werden seit einiger Zeit genannt und machen auch Sorgen. Das ist die Unterfinanzierung. Wir stecken in Verhandlungen über die Zielvereinbarungen für die nächsten Jahre. Damit werden wichtige Rahmenbedingungen abgesteckt, in denen sich die Universität dann bewegen muss. Diese Verhandlungen, wie gesagt, laufen. Da muss das neue Rektorat sehr schnell mit einsteigen. Ich habe auch schon die ersten Termine vereinbart, um mich in diese Diskussion mit einzuklinken. Und dann ist es die große Perspektive, Blick auf das Ende des Hochschulpaktes 2020. Wie werden wir die Zeit bis dahin mit der Erfüllung des Hochschulpaktes umgehen und wie wird es in der Zeit danach? Da gibt es Szenarien, die sind nicht so besonders beglückend. Es ist klar, dass die Universität sich jetzt in den nächsten Jahren schon in einer gewissen Weise neu ausrichten und aufstellen muss, mit Blick auf Ereignisse, die weit nach dieser Amtszeit liegen.
Ich würde da gleich nochmal nachfragen bei den Zielvereinbarungen. Die sind ja nicht transparent gestaltet für die Öffentlichkeit, für die Studenten auch. Können Sie da ein bisschen schon was zu sagen, ein bisschen preisgeben, in welche Richtung das gehen wird?
An Einzelheiten weiß ich selbst im Moment noch gar nicht alles, was läuft. Das wird sich jetzt in den nächsten Tagen ereignen, dass ich da die konkreten Dinge auch mitbekomme und auch dann eventuell die eigenen Vorstellungen mit einbringen kann. Die Zielvereinbarungen laufen auf zwei Ebenen. Es gibt also einmal die allgemeinen Zielvereinbarungen, die für alle Hochschulen des Landes gelten, und dann die speziellen Zielvereinbarungen für jede einzelne Universität und Hochschule. Und diese Vereinbarungen sind eine gegenseitige Verpflichtung von Land und Universität, wobei wir hoffen, dass beide Seiten ihre Verpflichtungen auch wirklich halten.
Genau, da kann man ja gleich mal nachfragen, denn wie das jetzt zum Beispiel mit der Finanzierung weitergehen soll. Denn man liest ja, dass so die Martin-Luther-Universität mit 6 Millionen Euro unterfinanziert ist. Was sind denn da Ihre Vorstellungen? Wie kann man diese Löcher stopfen oder wie kann man mit so einer massiven Unterfinanzierung umgehen?
Wir werden, was die konkreten nächsten Monate oder auch das Jahr 2011 angeht, noch mit der einen oder anderen Improvisation umgehen müssen. Da führt gar kein Weg dran vorbei. Die längerfristige Perspektive lässt sich gar nicht machen, ohne dass wir auch Strukturveränderungen durchführen. Ich sage immer, ich meine damit nicht Abbau, sondern es gibt eine ganze Menge an eleganteren Lösungen, als wir sie im Moment haben. Ich gehe aber davon aus, dass dieses auch nochmal zusätzliches Geld erfordert. Das heißt also, wir können langfristig nur strukturelle Veränderungen durchführen, wenn wir kurzfristig auch nochmal einen gewissen Zuwachs an Geld haben. Das sieht jeder ein. Wenn man etwas verändern will, wo die meisten Posten jetzt festgeklopft sind, dann geht das eigentlich nur mit zusätzlichen Mitteln und nicht sozusagen aus dem laufenden Betrieb und aus dem eigenen Fleisch.
Da würde ich auch nochmal nachhaken. Die neue Kultusministerin Frau Wolf hat ja gesagt, dass sie da nichts weiter machen würde. Sie würde eher versuchen, dort effizient einzusparen. Wie stehen Sie zu dieser Aussage?
Ja, selbst effizient einsparen kann man nicht, ohne dass man vorher etwas mehr Geld ausgibt. Einsparen kann man nicht dort, wo der Betrieb gefährdet wird. Und das Reden, das man oft etwas leichtfertig hört, da müsste man den einen oder anderen Bereich schließen, ist letztlich auch nicht zielführend. Selbst wenn man sich auf das Spiel einlassen würde, kann man sich sehr leicht ausrechnen, dass eine Einsparung durch Schließung eines Bereiches erst in vielen Jahren zum Tragen kommen würde. Denn schließen würde bedeuten, jetzt nicht mehr zu immatrikulieren, aber bis die Letzten, die in dem Bereich tätig sind, pensioniert sind, bis die letzten Studierenden ihr Studium absolviert haben, dafür gehen Jahre und damit kann man kurz- oder mittelfristige Effekte überhaupt nicht erreichen.
Wir haben jetzt etwas über die Finanzierung gehört. Das hat natürlich auch immer, Finanzen haben immer mit Personal zu tun. Und allgemein beklagen ja Studenten Personalmangel, zu viele Studenten und zu wenig Personal.
Diese Situation ist in den einzelnen Bereichen sehr unterschiedlich im Moment. Es gibt Bereiche, die eben nicht so ausgelastet, geschweige denn überlastet sind. Bei anderen brennt es wirklich. Und hier müssen wir jetzt in absehbarer Zeit sehr schnell, der Prorektor für Studium und Lehre, der ja meinen Vorstellungen nach im Amte bleiben wird sozusagen, ins neue Rektorat mit Wechsel ist schon bei der Arbeit, da nach Lösungen zu suchen. Und möglicherweise wird das neue Hochschulgesetz, das wir ja auch erwarten, einige Spielräume für weitere Flexibilisierung bringen. In dem Sinne, dass man kurzfristig auch noch weitere Entlastungen schaffen kann in den Bereichen, wo es wirklich sehr eng geworden ist.
Sind schon Studenten oder Professoren an Sie herangetreten, was Sie denn unbedingt zu erledigen hätten? Oder gibt es schon Wünsche und wie sehen die denn aus?
Also sehr konkret ist das alles noch nicht. Ich kann natürlich sagen, genau das, was wir angesprochen haben, das wären die Forderungen. Beseitigung der Finanzlücken, Aufstockung des Lehrpersonals und. Aber ganz konkret hat sich da noch nichts getan. Ich suche meinerseits jetzt in den nächsten Wochen das Gespräch mit allen Statusgruppen und hoffe, dass trotz der Sommerpause es vor dem 1. September, vor dem offiziellen Amtsantritt gelingt, mit allen Bereichen schon mal gesprochen zu haben.
Und wie stehen Sie da zu den steigenden Studentenzahlen? Es werden ja jetzt mehrere Studiengänge zulassungsfrei, wie BWL, Politik, Soziologie, Psychologie-Studiengänge, die von vornherein schon eigentlich immer sehr überlaufen sind. Wie gehen Sie da vor?
Das sind genau die Bereiche, bei denen man schauen muss, wie man kurzfristig Entlastung schaffen kann. Die Öffnung der Studiengänge hat was zu tun mit den Finanzierungsproblemen, mit den Möglichkeiten, die sich durch den Hochschulpakt ergeben. Aber wir dürfen natürlich auf gar keinen Fall in eine Situation kommen, dass wir zwar viele Studierende haben, die aber nicht mehr ordentlich studieren können bei uns.
Und wie stehen Sie zu den Bachelor- und Masterstudiengängen?
Also ich bin vom ersten Anhieb an kein großer Freund von Bachelor-Master-Programmen gewesen. Es sieht so aus, dass dieser Prozess, wie man so schön sagt, zurzeit nicht umkehrbar ist, dass er aber modifizierbar ist. Und ich habe aus Vergleichen gesehen, dass doch auch sehr viel noch gemacht werden kann, um Entlastungen zu schaffen, die Überfrachtungen, die immer beklagt werden, rauszunehmen. Das heißt, nach den ersten Erfahrungen, die wir gesammelt haben, und das ist ja nun alles auch sehr neu und relativ schnell eingeführt worden, lässt sich eine ganze Menge an Spielraum schaffen. Die Interpretationsmöglichkeiten sind größer, als man zuerst gedacht hat. Und die ersten Umsteuerungen, die ja auch auf der politischen Ebene erfolgt sind, geben dazu eigentlich den Hinweis, diese Spielräume jetzt auch zu nutzen.
Am 1. September tritt dann Professor Dr. Udo Streter seine neue Stelle als Rektor der Martin-Luther-Universität an. Seine mindestens 4 Jahre währende Amtszeit wird mit Blick auf die universitären Probleme und die anstehenden Aufgaben, die Christian Bäuche und ich im Interview ja angesprochen haben, sicherlich nicht leicht werden. Ja, uns von Unimono bleibt nur, dass wir dem Rektor viel Erfolg bei dieser Aufgabe wünschen und hoffen natürlich, dass der Rektor etwas bewegen kann.